Frage nicht, der Podcast der Bürgerstiftung Bonn. Hier begegnen wir Menschen, die sich in der Bürgerstiftung mit Zeit, Geld oder auch Ideen für das Gemeinwohl in der Stadt engagieren. Was motiviert sie? Wie bringen sie sich mit ihren Fähigkeiten und Interessen ein? Was erleben sie in der großen Stiftungsfamilie der Bürgerstiftung? Der Titel des Podcasts bezieht sich auf das legendäre Zitat von John F. Kennedy: Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Der Bonner Journalist Wolfgang Zimmer im Gespräch mit spannenden Persönlichkeiten, die ihr Leben nach diesen Worten ausrichten.
Eigentlich wollte er ins Gefängnis, nicht als Häftling natürlich, sondern eher beruflich, aber dann kam alles doch ganz anders. Es wurde eine sehr interessante und auch abwechslungsreiche Lebensgeschichte. Bei mir zu Gast heute Werner Ballhausen, seit 6 Jahren Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Bonn. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Herr Zimmer.
Was war das für eine Idee mit dem Gefängnis?
Das war keine Idee, das war ein richtiger intensiver Berufswunsch von mir. Ich kannte den damaligen Anstaltsleiter der JVA in Siegburg sehr gut, Herrn Lange Brandenburg. Und der hat mich während einer Stage, während der Referendarzeit, unter seine Fittiche genommen und ich Leiter der Justizvollzugsanstalt Siegburg zu werden.
Ist aber dann nichts draus geworden. Wie ging es denn weiter stattdessen?
Es ist richtig, es ist nichts draus geworden. Stattdessen habe ich die Flitze gemacht. Normalerweise hauen ja die Gefangenen ab, aber diesmal hatte ich dann den Wunsch, die Flitze zu machen. Denn der Berufswunsch ließ sich nicht verwirklichen. Das war eine ganz, ganz schwierige Entscheidung damals für mich, denn ich habe viel investiert in die Vorbereitung dieser Tätigkeit. Aber der damalige Justizminister meinte, du kannst auch nach Rheinbach gehen, Jugendstrafvollzug kann auch eine Frau machen und Feierabend. Und da bin ich abgehauen und hatte Gott sei Dank die Möglichkeit, da ich Frau Hertha Dörblöck-Mehlin sehr gut kannte, zur SPD-Bundestagsfraktion zu wechseln. Und das hat mir dann, nachdem ich den Schmerz ein wenig überwunden hatte, doch sehr viel Spaß und sehr viel Freude bereitet.
Warum nicht Rheinbach? War das zu stressig?
Nein, es ist ein Aliud. Ob ich mit Jugendlichen arbeite oder aber, die noch längst nicht so verfestigt sind, oder aber mit schwer kriminell Gefährdeten. In Rheinbach saßen damals, heute ist das alles anders, mehr als 75 zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilte. Das ist ganz was anderes, das wollte ich nicht. Das ist nicht das, worauf ich mich vorbereitet hatte. Und deswegen war für mich die Entscheidung klar, so schwer sie mir auch gefallen ist, raus, woanders hin, was anders tun.
Dann ging es zunächst zur SPD.
Nicht zur SPD, sondern ich wurde freigestellt vom Justizministerium, weil das ja ein förderungswürdiger Weg ist, im Deutschen Bundestag für eine Fraktion zu arbeiten. Ich wurde Fraktionsangestellter und war dort im Bereich des Arbeitskreises Rechtswesen zuständig für Strafvollzugsrecht, für Kriminologie, für Strafrecht. Und das hat mir sehr viel Freude bereitet.
Politisch ist es dann geblieben. Sie haben ja ganz viele Stationen durchgemacht.
Also ich habe in der Tat einen bunten Lebensweg hinter mich gebracht. Wie Sie schon sagten, mit dem Knast fing es an. Dann war ich bei der SPD-Bundestagsfraktion. Und dann hatte ich ein tolles Erlebnis. Es kam auf einmal in mein Zimmer die Frau Dörblöck-Mehlin und stellte mir Herrn Reinhard Höppner vor. Das war unmittelbar nach der ersten demokratisch legitimierten Volkskammerwahl der DDR, also nach der Wiedervereinigung. Und Herr Höppner, den ich vorher noch überhaupt nicht kannte, der war stellvertretender Vorsitzender der Volkskammer. Und als stellvertretender Vorsitzender der Volkskammer gehörte er mit zum Amnestie- und Gnadengremium der Volkskammer. Und der kam zu mir über Hertha Dörblöck-Mehlin und sagte, wir kommen nicht zurecht. Wir haben im Volkskammerpräsidium nur den alten Generalstaatsanwalt vor uns. Der hat von Tuten und Blasen keine Ahnung, der blockt alles ab. Wir brauchen Unterstützung, damit wir all diejenigen, die in der damaligen DDR noch mit politischem Überhang oder aber ausschließlich aus politischen Gründen im Knast saßen oder sitzen, damit die endlich rauskamen. Ja, und so war ich dann am nächsten Tag in Ost-Berlin und habe ihn beraten und hatte dann auch ihn in seinem Büro Honeckers Lampenladen getroffen, denn das Volkskammerpräsidium hatte in Erichs Lampenladen natürlich die Büros auch. Ne? Mhm.
Galt man damals nicht auch als Besserwessi? War das eine schwierige Zeit, dort als Jurist aus dem Westen den anderen zu sagen, wo es lang geht?
Also das war ja die Volkskammerwahl. Und da gab es ja noch nicht die ganzen auch teilweise sehr bemerkenswerten Vorkommnisse, als dann die Länder gegründet worden sind und dann die Beamten aus Niedersachsen nach Sachsen-Anhalt eingefallen sind, die Beamten aus Bayern nach Thüringen und nach Sachsen, die Beamten aus Schleswig-Holstein nach Mecklenburg-Vorpommern, um da irgendwelche Beförderungsstellen zu ergattern. Nein, zu dem Zeitpunkt waren die Ostdeutschen sehr begierig, etwas zu tun, etwas zu handeln. Es gab die runden Tische, es gab die Möglichkeiten, ja, wenn ich da nicht weiterkomme, dann brauche ich jetzt einen Rat und dann wurden wir angefordert. Also das lief ja über die Ebene SPD-Bundestagsfraktion in Bonn hin zur SPD-Fraktion in der Deutschen Volkskammer. Über diese Ebene, also über eine sehr vertrauensvolle Ebene ist das gelaufen. Und zu diesem Zeitpunkt gab es dieses Wessi- und Besser-Wessi-Problem noch überhaupt nicht. Das hat sich erst später entwickelt.
Sie sind aber dann da geblieben, sind, glaube ich, in die Landesvertretung Sachsen-Anhalt.
Nee, da war noch etwas dazwischen. Ich war dann noch bei der SPD-Bundestagsfraktion und freigestellt für die Tätigkeit in der SPD-Fraktion in der Volkskammer mit der klaren Aufgabe, dem Volkskammerpräsidium zu helfen bei den Amnestie- und Gnadenentscheidungen. Und dann kam ja die Wiedervereinigung, dann wurden die Länder gegründet und dann, weil wir Freunde geworden sind, Rainer Töppner und ich, und er mich gebeten hatte, hast du nicht eine Möglichkeit, etwas näher hier an Berlin heranzukommen, habe ich dann den Weg gewählt und habe mich versetzen lassen zur Landesvertretung Brandenburg. Und da habe ich dann auch Herrn Bräutigam kennengelernt, der vielleicht auch noch ein Begriff ist, der lange Jahre in Ost-Berlin tätig war als Vertreter der Bundesrepublik Deutschland. Und da habe ich auch unheimlich viel gelernt. Und da, von da hatte ich immer dann auch die Möglichkeit, wenn der Rainer Töppner in seiner Zeit, er war ja dann auch Landtagsabgeordneter in Magdeburg, wenn er irgendwelche Fragen hatte, mal kurz nach Magdeburg zu fahren oder sich in Berlin zu treffen. Das war dann alles kein Problem.
Man muss vielleicht noch erläutern, die Landesvertretungen hat es ja früher auch hier in Bonn gegeben. Das sind die Vertretungen der einzelnen Bundesländer in der Hauptstadt.
Das sind die Vertretungen der einzelnen Bundesländer in der Hauptstadt. Das ist in der Tat so. Und der Bundesrat hat ja auch damals noch in Bonn getagt. Und die Landesvertretung Brandenburg war in der Schädelstraße. Aber wir hatten natürlich auch unsere Aufgabe in Potsdam. Wir mussten Kontakt zu den Ministerien halten und waren von daher auch sehr häufig in Potsdam. 98 ist der Bundestag umgezogen, 99 ist der Bundesrat umgezogen. Und wir, meine Familie und ich, nachher hatte ich ja eine ganz andere Funktion. Ich musste dann auch mit nach Berlin umziehen. Wir haben den Zeitpunkt gewählt, als der Bundesrat umgezogen ist. Denn da hatte unsere jüngste Tochter gerade ihr Abitur gemacht. Und so waren wir frei und konnten in aller Ruhe nach Berlin umziehen. Da war ich aber schon Staatssekretär und Bevollmächtigter des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund. Sachsen-Anhalt hatte auch eine Landesvertretung in Bonn. Und das war die alte niedersächsische Landesvertretung, genau gegenüber der Parlamentarischen Gesellschaft, die es leider nicht mehr gibt. Und da haben wir tolle Veranstaltungen gemacht und Sachsen-Anhalt den Bonnerinnen und Bonnern dargestellt.
Spannende Zeit.
Was ich in der Zeit, als ich für Rainer Töppner in seiner Eigenschaft als Präsidiumsmitglied der Volkskammer erlebt hatte, das war schon alles eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich musste zum Beispiel mal in die J-Verein Halle, weil da die Gefangenen auf den Dächern standen. Die wollten, das war irgendwann im Juli, August, und die wollten vor der Wiedervereinigung im Oktober wollten die unbedingt raus, was ich gut verstehen kann.
Ja,
und haben viele Gefangene damals gestreikt. Und Höppner hat mich gebeten, nach Halle zu fahren. Ich habe dann mit den Gefangenen oben auf dem Dach verhandelt und ich habe sehr schnell gesehen, dass es dringend notwendig ist, dass die Gefangenen nach unten wieder kamen. Denn es war ein Gefangener dabei, der war psychisch absolut labil. Und ich hatte die große Sorge, dass der von den anderen aufgehetzt wird und dann springt. Und das wäre das Schlimmste gewesen. Und deswegen habe ich die überzeugt, komm, lasst uns nach unten gehen und dann können wir in aller Ruhe diskutieren. Das hat geklappt, aber ich musste als bürokratischer Beamter, ist mir das dann doch immer wieder auch ein bisschen schwer gefallen. Ich musste denen die Zusicherung geben, okay, ich nehme euer Anliegen auf, fahre nach Berlin, rede mit dem Volkskammerpräsidium und komme, verspreche ich euch, in einer Woche wieder zurück. Und wenn ihr nicht einverstanden seid, dürft ihr wieder nach oben aufs Dach. Das habe ich einfach gemacht. Aber es war die einzige Chance, die Leute unten in den Saal zu bekommen. Ja, und dann haben wir da verhandelt und auf einmal ging die Tür auf. Der damalige Anstaltsleiter der JVA Halle kam rein und sagte, Herr Ballhausen, es tut mir leid, Sie zu unterbrechen, Sie zu stören, aber hier steht jemand, der möchte unbedingt mit Ihnen reden. Der hatte draußen geschellt, ist reingelassen worden. Ja, was blieb mir anders übrig? Der kam dann rein und erzählte dann seine Geschichte. Ich bin Gefangener der JVA in Rummelsburg in Ost-Berlin. Und ich soll hier den Gefangenen, den streikenden Gefangenen der JVA Halle, die Solidarität der Gefangenen der JVA Rummelsburg überbringen. Ja, da stand ich da. Wir haben uns die Geschichte angehört. Wir haben uns artig bei ihm bedankt. Ich habe ihn dann nach draußen geführt, habe ihn kurz gefragt, warum sitzen Sie in Rummelsburg ein? Ja, ich bin zum Mord verurteilt. Ich habe eine lebenslange Freiheitsstrafe. Ja, wie sind Sie denn hierher gekommen? Ja, der Anstaltsleiter hat mir seinen Dienstwagen zur Verfügung gestellt und ich bin aus Rummelsburg nach Halle gefahren. Und jetzt setze ich mich in den Dienstwagen und fahre wieder nach Hause. Ja, und bei mir ratterte der Kopf, kann ich den jetzt laufen lassen? Muss ich den nicht festnehmen lassen? Ich habe, weil es revolutionäre Zeiten waren, ich habe ihn laufen lassen. Habe dann meinen Freund angerufen, der war Abteilungsleiter Strafvollzug in Berlin. Habe gefragt, ist er wieder da? Ja, er war wieder da und alles gut gegangen. Also solche verrückten Geschichten habe ich erlebt. Ja, solche verrückten Dinge habe ich erlebt, ja. Ich war 8 Jahre dann Staatssekretär des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund, erst in Bonn und dann in Berlin. Das war eine spannende Zeit. Ja, und nach 8 Jahren haben wir gemeinsam die Wahl verloren und Reinhard Schöppner war nicht mehr Ministerpräsident. Und wie das halt so dann üblich ist, dann gibt es auch einen Wechsel der politischen Beamten und ich wurde vom damaligen neuen Ministerpräsidenten Böhmer in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Aber kurze Zeit später kam dann Herr Gode zu mir, das ist der Präsident des Diakonischen Werks, der damalige Präsident, und hat mich gefragt, ob ich nicht Interesse habe, zur Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege zu gehen.
Ja.
In der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege arbeiten alle 6 Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zusammen, von der Diakonie übers Rote Kreuz, Arbeiterwohlfahrt bis hin zur Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Und dann habe ich mir überlegt, ja, eigentlich rundet das Ganze wieder ab. Du hast mit dem Sozialen angefangen, jetzt hörst du mit dem Sozialen auch auf, machst das und guckst mal, ob du Lust hast, das zu machen. Ich habe mir dann eine Probezeitausbildung, ich wollte wissen, passen wir zueinander? Mhm. Und dann haben wir begonnen und es hat mir Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt in der Zeit. Ich habe unterschiedliche Persönlichkeiten kennengelernt, die Präsidenten und Vorsitzenden der Spitzenverbände. Ich habe mit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland sehr intensiv zusammengearbeitet. Und ich glaube, das war eine beidseitige, gute Zusammenarbeit.
In welcher Zeit war das?
Im Jahr 2002. Und das war genau die Zeit, wo es dann auch das Elbe-Hochwasser gegeben hat. Mhm. Ich habe im Juli angefangen und im August hat, glaube ich, das Elbe-Hochwasser stattgefunden. Und da ich ja gute Kontakte hatte ins Kanzleramt, habe ich Und Elbe-Hochwasser hat ja was mit Sachsen-Anhalt zu tun, hat was mit Sachsen zu tun. Da konnte ich also auch meine Ortskenntnis ein Stück ausspielen. Und da bin ich dann ins Kanzleramt gegangen und habe gefragt, hör mal, habt ihr nicht Lust, so eine Flut-Hochwassermarke zu machen? Da hat der Schröder, war ganz begeistert von dem Vorschlag seines Abteilungsleiters. Ruckzuck wurde die Entscheidung getroffen und ich kriegte dann auf einmal einen großen Scheck von der Deutschen Post, die als Vorauszahlung der freien Wohlfahrtspflege einen Betrag in Höhe von 2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat. Und mit dem Ding bin ich dann zu den Vorsitzenden und Präsidenten der freien Wohlfahrtspflege gegangen. Ja, und die waren auch ganz zufrieden, dass sowas auf die Schnelle möglich war. Ne? Und insgesamt sind nachher, glaube ich, 4 Millionen dabei rausgekommen. Ne? Und da konnte echt sehr schnell Soforthilfe betrieben werden.
Das waren ja wunderbare Voraussetzungen, um später zur Bürgerstiftung hier in Bonn zu gehen.
Wenn Sie von guten Voraussetzungen sprechen, möchte ich noch einen Punkt noch ansprechen. Als Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege war es mir ein Anliegen, Mensch, lasst uns doch all diejenigen zivilgesellschaftlichen Organisationen wie die Freien Wohlfahrtspflege, wie den Deutschen Sportbund, die Kultur, den Kulturverband, die Entwicklungshilfeorganisationen, lasst uns doch mal in einem Bündnis uns zusammenschließen und gemeinsam zur Politik gehen und sagen, was braucht es an Voraussetzungen, damit wir in all den verschiedenen Feldern zivilgesellschaftliches Engagement sehr gut über die Bühne bringen können. Dieses Bündnis für Gemeinnützigkeit habe ich nicht nur zusammen mit dem damaligen Professor Walz von der Bucerius Law School in Hamburg aus der Taufe gehoben, sondern dann auch bis zum Ausscheiden aus der freien Wohlfahrtspflege moderiert. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und da habe ich festgestellt, dass mir dieser Bereich, zivilgesellschaftliches Engagement anzureizen, die Voraussetzungen für zivilgesellschaftliches Engagement zu schaffen und zu halten, dass ich in dem Bereich, wenn ich mich irgendwann mal zur Ruhe setze, gerne auch weiterarbeiten möchte. Und so bin ich dann irgendwann nach Bonn gegangen. Ich wäre gerne in Berlin gewesen, das sage ich hier in Bonn trotzdem. Es ist so, ich kann da nichts dafür. Ich bin nicht als alter Bonner zurückgezogen, sondern ich bin mit einem weinenden Auge wieder nach Bonn zurückgegangen. Aber die Mutter meiner Frau ist pflegebedürftig geworden und meine Frau wollte unbedingt nahe bei ihrer Mutter sein. Und das war dann völlig klar, dass wir wieder zurück nach Bonn ziehen. Ich hatte in Berlin vom Bündnis für Gemeinnützigkeit im Rahmen dieser Arbeit eine Institution kennengelernt, Senior Partner in School. Das ist ein komischer Begriff, aber das bedeutet einfach, diejenigen, die im Ruhestand sich befinden und noch ein bisschen was tun wollen, mit denen machen wir einen Deal. Wir bieten ihnen eine Ausbildung zum Schulmediator an und der frisch gebackene Schulmediator, der geht dann in eine Schule und hilft den Kindern dabei, ihren Streit zu schlichten.
Und das haben Sie dann auch hier in Bonn in die Tat umgesetzt.
Und diese Arbeit, die fand ich damals so toll. Ich habe mit dafür gesorgt, dass sie dann auch den Deutschen Engagementpreis bekommen hatte. Dachte ich, das ist doch was für dich. Du warst doch vorher Jurist. Und was war als Jurist immer die blöde Situation, wenn du dann Recht gesprochen hast oder wenn du dann eine Entscheidung getroffen hast, der eine hat sich gefreut und der andere war stinksauer. Oder aber im schlimmsten Fall waren beide sauer. Hier ist es ganz anders. Hier sind die Parteien, die sich streiten, die werden an einen Tisch geholt. Der Mediator ist allparteilich, ist für keine der beiden Sachen, versucht nur in einem strukturierten Prozess den beiden zu sagen, also was sind deine Anliegen und versuchen wir doch mal das hinzubekommen und dann eine Lösung nicht vergangenheitsorientiert zu treffen, sondern zukunftsorientiert zu treffen. Und das fand ich damals so faszinierend. Und dann habe ich gegoogelt und dann sah ich Bürgerstiftung Bonn, die bieten auch eine Zusammenarbeit mit Senior Partner in School an. So bin ich zu Herrn Reske gekommen. Und der hat mir dann die gleichen Fragen gestellt wie Sie und dann habe ich ihm das auch alles so erzählt. Und irgendwie kam dann bei ihm, Mensch, den holen wir uns. muss doch mal gucken, ob der nicht Lust hat, auch in der Bürgerstiftung zu arbeiten und nicht nur als Mediator. So fing dann meine Tätigkeit oder mein Kennenlernen der Bürgerstiftung an. Ich habe dann lange Jahre als Mediator in Dransdorf
in der Kettelerschule
gearbeitet, was mir sehr, sehr viel Freude bereitet hat. Und dann nebenher für die Bürgerstiftung. Ja, und da ging es dann auch um 10 Jahre Bürgerstiftung, die Veranstaltung, Bücherschrankgeschichten und so weiter und so fort. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Die Zusammenarbeit mit Herrn Reske hat mir Freude bereitet. Und so wurde der Kontakt zur Bürgerstiftung von Projekt zu Projekt immer enger. Aber ich habe es nicht aufgegeben. Ich habe immer weiter auch den Mediatorenjob einmal in der Woche in Dransdorf durchgeführt. In der
immer noch oder hat es irgendwann aufgehört?
Es hat aufgehört, leider Gottes, mit der Corona-Zeit. Dann durften dann die Älteren, die, wie es so schön hieß oder noch immer heißt, die vulnerablen Personen, und das bin ich ja mit meinen 74 Jahren, durften nicht mehr rein in die Schule. Und dann hörte das auf. Jetzt kann man wieder, aber ich habe da jetzt einen Abschluss gefunden.
Gäbe es denn andere Jobs, sage ich mal, in der Bürgerstiftung, die Sie noch gerne machen würden?
Also ich bin mit meinem jetzigen Job sehr gut ausgefüllt.
Das glaube ich. Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie Vorstandsvorsitzende geworden sind?
Die ersten 10 Jahre hat ja der Herr Hundhausen
als Vorsitzender, Geschäftsführer des Generalanzeigers.
Ja, ganz genau. Und der hat das 10 Jahre wirklich toll gemacht. Und der hat dann gesagt, so, das reicht jetzt. Das sind 2 Legislaturperioden, das sind 10 Jahre. Jetzt müssen andere ran. So ist dann auch die Frage an mich gerichtet worden. Du kennst jetzt hier die Bürgerstiftung. Der Hundhausen hat mich bei verschiedenen Anlässen auch kennengelernt. Hat dann möglicherweise, ich weiß es nicht, was da im Hintergrund eine Rolle gespielt hat, den Vorschlag gemacht. Da musste ich vorsingen, wie das so auf Neudeutsch heißt. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, Vorsitzender des Vorstands zu werden. Und eigentlich war das ganz konsequent. Wenn ich mir vorstelle, was ich an Vorbelastungen alles hinter mich gebracht habe, an was ich mitbringe, okay, dann mache ich das. Und ich habe aber von Anfang an gesagt, wie Herr Hundhausen, ich lasse mich hier nicht raustragen, ich mache das höchstens 10 Jahre. Und jetzt bin ich in meiner zweiten Hälfte und das mache ich. Das macht mir sehr viel Freude. Und irgendwann müssen Sie sich einen neuen suchen.
Ja,
oder eine neue.
Steht das schon fest?
Das steht fest. Das habe ich auch allen gesagt. Das wissen auch alle. Das ist kein Geheimnis. Ne?
Kann man mit 2, 3 Sätzen sagen, was die Hauptaufgaben eines Vorstandsvorsitzenden einer solchen Bürgerstiftung sind?
Also der Vorstand ist ja der gesetzliche Vertreter der Bürgerstiftung. Der Vorstand hat die Aufgabe, die Geschicke der Bürgerstiftung zu managen und zu leiten. Die Hauptaufgabe des Vorstandes ist es, transparent mit den anvertrauten Geldern umzugehen, die Gelder so anzulegen, dass ein Optimum an Geldern erwirtschaftet werden kann zur Förderung der Stiftungszwecke. Es geht um viele weitere Fragen, insbesondere was die Zusammenarbeit mit den hauptamtlichen Mitarbeitern anbetrifft. Also das sind so im Groben die Aufgaben. Und natürlich bei Öffentlichkeitsterminen, bei Interviews mit dem Generalanzeiger oder wie auch bei Terminen, Einweihung eines Bücherschrankes, das Gesicht der Bürgerstiftung zu sein. Das ist die Aufgabe eines Vorstandsvorsitzenden. Und natürlich die Vorstandssitzungen zusammen mit dem Geschäftsführer vorzubereiten, die Vorstandssitzungen zu leiten. Das sind so die wesentlichen Punkte.
Sie haben die Hauptmitarbeiter genannt. So viele sind das ja gar nicht. Wenn mein Eindruck richtig ist, ist ja die Bürgerstiftung eine Organisation, die sehr viel mit Freiwilligen zusammenarbeitet, um auch die Verwaltungskosten so niedrig wie möglich zu halten.
Das ist der eine Punkt. Und das finde ich auch eine gute Entscheidung, dass der Herr Reske gerade auch für den Verwaltungsbereich sich von, ich glaube, es sind 15 feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihm helfen, mit festen Aufgaben Er hat natürlich immer noch die Letztverantwortung, das ist halt so, aber er arbeitet sehr intensiv mit diesen Freiwilligen zusammen. Ohne diese Freiwilligen könnten wir die vielen Aufgaben, die die Bürgerstiftung leistet, gar nicht stemmen. Aber wir haben drei hauptamtliche Mitarbeiter. Das ist der Geschäftsführer, das ist sein Vertreter und das ist Frau Gutheil. Bevor wir die neue Organisationsstruktur bekommen hatten, hatten wir nur zwei Mitarbeiter. Jetzt haben wir drei Mitarbeiter, die richtig tüchtig ihren Job machen, denn ohne Hauptamt gibt es kein Ehrenamt. Also Ehrenamt geht nur mit Hauptamt und mit diesen drei Mitarbeitern stemmen wir die hauptamtlichen Aufgaben. Wobei man noch dazu sagen muss, dass der gesamte Rechnungsbereich, das Rechnungswesen ist outgesourced an einen Dienstleister. Und das ist natürlich eine große Entlastung auch der Hauptamtlichen, dass ein Dienstleister für uns die ganze Rechnungslegung macht. Ne?
Sie haben sich sehr engagiert eingesetzt für ein Gütesiegel. Wie wichtig war das?
Also das war für mich die Bedingung, überhaupt den Job zu machen. Denn im Bündnis für Gemeinnützigkeit haben wir gerade für das Stiftungswesen, gerade für die Bürgerstiftungen bestimmte Kriterien festgelegt. Und wenn ich davon überzeugt bin und sowas erarbeite auf Bundesebene und ich dann in Bonn vor Ort in der Furche arbeite, dann ist natürlich klar, dass ich sowas auch übersetzen möchte. Das geht ja nicht nur um das Gütesiegel. Es geht auch um das Transparenzsiegel. Also dass wir uns dazu verpflichten, über die Rechnungslegung, über die Finanzen ganz transparent zu berichten, dass wir die Berichte alle veröffentlichen, dass das alles nachlesbar ist. Das war mir ganz wichtig und es war aber auch gar kein Problem. Im Rahmen der Verselbstständigung der Bürgerstiftung, im 18. Lebensjahr der Bürgerstiftung, im Rahmen dieser Verselbstständigung, war eine Satzungsänderung notwendig und da ist es dann möglich gewesen, dass wir diese 10 Kernmerkmale einer Bürgerstiftung sehr schnell uns erarbeiten konnten.
Sie haben mal gesagt, ehrenamtliches Engagement sei auch wertvoll für Ihre Gesundheit. Wie kann man das verstehen?
Also ich bin mal gefragt worden, warum machst du das eigentlich? Ist das nicht Ärger oder ist das nicht mit Niederlagen oder mit sonst was verbunden? Natürlich gibt es manchmal Ärger, aber ich sage ganz offen, ich mache das aus rein egoistischen Gründen. Denn ich habe in diesem, wenn ich das mal so salopp sagen darf, in diesem Job so viele tolle Begegnungen mit Menschen, die auf einmal eine Idee haben, die sich sagen, ich habe hier jetzt Kapital, das habe ich mit meiner Frau zusammen erarbeitet, wir haben keine Kinder, wir möchten was Sinnvolles damit tun. Also Leute, die auf einmal Verantwortung spüren. Und das sind Leute, die sind hochinteressant, die zu kennenzulernen, denen zu begegnen, mit denen zu reden, mit denen Vorstellungen zu entwickeln. Was machen wir denn jetzt? Können wir dabei helfen? Oder mit Leuten, die sagen, ich möchte eigentlich noch ein bisschen was tun. Das reicht mir nicht, da immer nur in Urlaub zu fahren und mit dem Fahrrad in den Kottenforst, sondern ich möchte noch ein bisschen Sinnvolles tun. Also die Verantwortung spüren, mit denen dann zu sprechen und zu schauen, was kann man ihm anbieten, was sind seine Interessenslagen, das macht einfach Spaß. Und da sage ich nur ganz offen, es hält mich jung und deswegen mache ich das auch, ja.
Herr Wahlhausen, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Sehr gern, hat mir Spaß gemacht.